Erinnert mich so gerade ein bisschen an diese Mitbewohner hier, wenn ich einen Kühlschrank aufmache.
Gib mir nur Wurst. Gib mir jetzt eine Wurst.
Ist egal, alles da drin ist besser als das, was ich sonst kriege. Okay.
Und dann schmeißt du denen was vor die Füße und so, oh nee,
wollen wir nicht. Ja genau, und eine Stunde später räume ich es wieder auf. Jetzt müsste ich eigentlich singen.
Oh nee, erspar uns das bitte.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
57, 58, 59, 60. Herzlich willkommen zur 59 plus ersten Folge des Gadgetfunk. Marian, war das so schlimm mit dem Gesinge? Ging doch.
Oh, hallo Carsten, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall hast du es so gemacht, dass ich es jetzt nicht mehr wegschneiden kann am Anfang. Also es ist auf jeden Fall drin.
Ja, das ist die Routine von 60 Folgen Podcast. Da kennt man die Tricks. Wobei, ein gescheiter Cutter kriegt das schon raus. Ja, wie kriege ich dich auf Touren? Wir haben eben schon kurz Vorgespräch geführt, haben festgestellt, wir sind beide mitten im Corona-Blues. Die Tage werden kürzer und auf jeden Fall gerade nicht lustiger.
Also ich würde es jetzt nicht als Corona-Blues bezeichnen. Ich würde es eher als auch irgendwie nichts los und geregnet hat's auch und draußen war mieses Wetter und so. Und
echt, wahr? Ja, Wetter war hier. Also ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern und liebe Grüße an den Heiko im schönen Mainz. Der saß nämlich heute noch in der Sonne und hat sich die auf den Pelz brennen lassen.
Sehr gut. Oh, nice. Hätte ich auch gerne gehabt. Aber Sonne habe ich hier tatsächlich seit einer guten Woche nicht mehr gesehen. Die war irgendwie
das weg. Klischee der Gegend, in der du da wohnst. Dunkel, dabei haben wir grau, gar keine. Schornsteine überall, Sonne, junge Kinder kennen keine Sonne. Genau, aber nochmal an der Stelle Grüße nach Mainz. Schade, dass es heute nicht klappt, aber wir sind guter Dinge, dass wir bald wieder gemeinsam werden, aufnehmen können.
Ja, ich hoffe das sehr. Alles Beste nach Mainz.
Ja, in die Sonne. Ja.
Ja. So, und jetzt? Was war denn so los, Carsten?
Die letzte Woche? Eigentlich wollten wir gestern aufnehmen. Es gibt einen Grund, warum wir dankenswerterweise das nicht getan haben. Da möchte ich jetzt aber nicht so weiter drauf eingehen. Ja, ne? Ansonsten.
Warum eigentlich nicht? Er schließt sich mir nämlich auch noch nicht so ganz, aber.
Ach ja, ja, okay, komm. Du kannst ja, wie mache ich das? Ich gebe dir einen Insider-Hint.
Das ist aber schlecht für unsere Hörer, ne? Das weißt du. Diese Insider-Hints, also entweder.
Die Long Story will keiner hören. Du, heute Nacht war eine total lustige Comedy-Show am Start. Neuauflage, gibt glaube ich drei Folgen davon. Echt unterhaltsam. Also wenn es nicht so ernst wäre, aber eigentlich ein Heidenspaß.
Gott. Ja? Du willst nicht wirklich, willst du da wirklich hin, mein lieber Carsten?
Weiß ich nicht. Warum nicht? Also wenn man den politischen, also zur Aufklärung, wir nehmen hier am Mittwoch auf. Das heißt, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war das erste Präsidenten-Horse-Race im Fernsehen und also das war heute beim Frühstückskaffee echt eine super lustige Lektüre.
Das Kuriositätenkabinett der USA.
Ja, Kuriositäten, ja, das war einfach nur, warte mal, ich habe hier was vorbereitet, 10 Sekunden oder so. Ich hoffe, das hört man.
You, the American people, it's about you. That's what we're talking about.
All right, that's the end of the segment. We're moving on.
He didn't take them.
Well, Vice President, no.
Can I be honest? It's a very important question.
Try to be
question.
Honest.
Try to be honest.
The answer to the question is no.
Ukraine.
No, sir.
With $1 billion, if you
don't
get rid of
that, is absolutely not true.
You're
doing it.
You're going to have
true,
gentlemen. I hate to raise my voice, but I see it seems to be. Why shouldn't I be different than the two of you?
Ah, er war es. Ist Weibsvolk anwesend? Oh, er hat Weibsvolk gesagt. Wahnsinn. Also erstklassige Unterhaltung, aber entbehrt sich jeden weiteren Kommentars, oder?
Ja, eigentlich schon. Also ich wollte eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil es einfach wirklich so, ja.
Ich eigentlich auch nicht, aber dann hast du jetzt so reluktant gewirkt, gerade dass ich dachte, ich muss dich irgendwie teasen. Ne. Vielleicht habe ich es geschafft. Wake-up-Call.
Ja, aber es teast mich nicht wirklich, weißt du, weil ich es einfach nur noch so, so ähnlich wie die Ansprache heute im Bundestag von der Frau Weitel. Das war auch einfach nur so 2 Minuten hohler Dünnschiss.
Wobei der ja, und da vielleicht dann auch ein Chapeau an die Medienmachenden, der ist zum Beispiel an mir komplett vorbeigegangen. Alles, was ich mitbekommen habe, ist die anscheinend sehr empathische Rede der Bundeskanzlerin. Von Weidlerinnen habe ich nichts mitbekommen. Und das ist auch gut so, weil das auf die eine oder andere Art heißt, dass es medial nicht in Fokus gehoben wird.
Ja, die Rede von Angela Merkel war wirklich gut, war relativ lang. Auch, obwohl sie jetzt nicht unbedingt die sympathischste für mich persönlich ist überhaupt. Aber ja, das war eine wirklich gute Rede.
Sollst du nicht heiraten? Da geht es nicht um unsere persönlichen Präferenzen, sondern die hat ein Land zu regieren, die Gute.
Ja, das soll sie tun, ne? Das werfen wir eher genug vor, dass sie das nicht kann. Also dementsprechend.
Nee.
Nein, die hat das schon ganz gut gemacht die letzte Zeit. Das darf man echt nicht vergessen.
Ja, so im Gegensatz zu unserem Innenminister oder unserem Bundesverkehrsminister. Mhm. Aber jetzt gehen wir
Warum
schon wieder.
Warum ist der überhaupt noch im Amt? Das ist echt.
Der muss so viele Geheimnisse kennen, das geht gar nicht anders.
Ja. Ne? Also. Oder ich, meine persönliche Meinung ist ja immer noch, dass Söder so viel Schiss davor hat, dass Seehofer aus dem Amt fliegt, dass er alles dafür tut, dass der Verkehrsminister nicht aus dem Amt fliegt, damit Seehofer auch nicht fliegt. Damit er weiterhin in Bayern.
Ach, du meinst, die würden dann in Bayern Königsmörder spielen können?
Ja.
Ja, wobei Seehofer ist durch, oder? Der sitzt jetzt seine letzte Periode ab, seine letzte Periode, auch schön. und dann ist der raus. Und
vielleicht wird er noch in die EU abgeschoben, wer weiß.
Ich glaube nicht. Ja, crazy days, macht die Laune schlagartig besser.
Okay.
Mhm. Was willst du sagen?
Nix.
Nix, aber dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Wir hatten schon die wunderbare Brücke geschlagen. Wir haben von Freakshow und bester Fernsehunterhaltung geredet. Und das bringt uns zu der Rubrik. Was war heute vor x Jahren los? Und jetzt suche ich gerade nach der Jahreszahl. Mensch, Marian, hast denn du eine Ahnung, was heute vor 60 Jahren passiert ist?
Aber sowas von. Und zwar hat der US-Sender ABC die erste Folge der Flintstones, Familie Feuerstein, ausgestrahlt. Und ich.
Jabadabadu.
Genau, und ich dachte echt, dass die ein bisschen jünger ist, die Feuerstein.
60 Jahre ist schon knackig, gell?
Genau, dass die von 1960 ist, das wusste ich nicht. Gucke ich mir aber echt immer noch gerne an. Familie Feuerstein hat irgendwie was.
Das ist großartige Namen haben sie gegeben.
Ja.
Und Fred, Wilma und die Namen der Kinder. Oh, ja. Peppels und Bam Bam, sehr süß.
Ich glaube, ich kenne da einen, der hat seine Katzen irgendwie so genannt.
Das muss ja netter sein.
Nein, aber weißt, diese schönen Anachronismen, die sie halt so wunderbar da verarbeitet haben, sei es eine Geschirrspülmaschine, die tierisch betrieben wird oder so, das sind schon großartige Dinge, die sie da für die Serie erfunden haben.
Hanna und Barbera, ja. Mhm. die danach Tom und Jerry auch noch erfunden haben, aber die es mit ihrem Imperium nicht bis heute geschafft haben. Das müssen wir
nicht, mal nicht so wirklich, nicht so wirklich.
Im Gegensatz zu Disney sind die irgendwo stehen geblieben. Ich habe noch ein Funfact zu den Flintstones. Die sind nämlich die ersten 2 Jahre nur in der Abendvorstellung gelaufen. Wusstest du das?
Ach, guck mal.
20 Uhr irgendwas.
Und kann ich mir gut vorstellen.
Can you guess why?
Ja. Weil ja doch so das ein oder andere Parodistische da drin war, dass ein Kind jetzt nicht unbedingt so auf dem ersten versteht.
Naja, aber im Vergleich zu Tom und Jerry war es ultra harmlos.
Ja.
Nee, das war nicht der Grund. Und du kommst auch nicht drauf. Die waren von der Zigarettenmarke Winston gesponsert. Ach. Die ersten 2 Jahre. Und deshalb musste das ins Abendprogramm gelegt werden.
Interessant.
Also es ging gar nicht um den Content oder um die engen Dresses, sondern es ging tatsächlich darum, dass das von einer Zigarettenfirma gesponsert war.
Weil ja keiner der Familie Feuerstein raucht, ja, ne? Also so.
Die Füße rauchen oder die Dinosaurier oder ja. Nee, also der Inhalt ist absolut kinderkonform. Es ging einzig und allein um den Sponsor, deshalb lief es erstmal nur im Abendprogramm. Interessant.
Interessant, interessant.
Und der 30.09. scheint aus vielen Gründen ein wichtiger TV-Tag zu sein, weil nämlich heute vor 38 Jahren, im Jahre 1982, ist die erste Sendung der TV-Serie Cheers ausgestrahlt worden. Hast du mal geguckt?
Ist mir immer mal wieder untergekommen, aber ich habe es noch nie wirklich geguckt.
Ja, same here. Also nie aktiv geguckt, aber wenn man mal reinseppt, dann findet man sich zurecht und erkennt die Charaktere. Aber war jetzt nie meine Lieblings Herzensangelegenheit. Oh, apropos Herzensangelegenheit. Was ist denn heute vor 32 Jahren?
Tolle Überleitung. Erste Folge Herzblatt mit Rudi Carrell. Unglaublich. Deutsche Fernsehgeschichte, absolut.
In der ARD. Herzblatt.
Ja. Ja, das ist wirklich, das gehört wirklich zur deutschen Fernsehgeschichte.
Ich überlege gerade, wie viele Nachfolgemoderatoren da wohl dabei waren. Die ist Menge, doch von zigtausend Leuten dann verlängert worden, die Serie.
Also, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber genau, ich muss es jetzt mal eben kurz nachgoogeln. Weil die lief auch irre lange, bis 2005, nicht mal. Also es ist für heutige Verhältnisse ist das ja eine irre lange Zeit. Rudi Carrell bis 93, Reinhard Fendrich bis 97.
Ah, Reinhard Fendrich, ja.
Ja, Hera Lind hat ein Jahr gemacht, bis 98. Christian Clerici auch ein Jahr, bis 99. Pierre Geisensetter, wer den denn noch kennt, bis 2001. Dann Jörg Pilawa, der hat es 3 Jahre gemacht, bis 2004.
Krass, und wie viele waren das jetzt schon?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Alexander Matzer, der hat tatsächlich die letzten Folgen gemacht, vom Juni bis Oktober 2005.
Der war dann der Undertaker, der hat die Serie ins Grab getragen.
Richtig. 18 Staffeln gab es davon. Unglaublich.
Junge. Steht da auch was über Menschen, die heute immer noch zusammen sind und Herzblattkinder oder so?
Nee, das steht jetzt hier nicht. Ne? Insgesamt 463 Folgen.
Das hört sich jetzt wiederum nicht so viel an.
Boah, das ist aber schon eine Menge, ne?
Naja, wir sind bei Folge 60, das haben wir auch bald.
Susi Müller, The Voice of Herzblatt.
Ja, die Frau, die angeblich für ganz viele Verkehrsunfälle verantwortlich ist.
Ist das so?
Angeblich, ja. Haben sich die männlichen Fahrer von der Stimme so besäuseln lassen, dass sie im Verkehr unaufmerksam waren und irgendwo aufgefahren sind, oder? Ja.
Okay. Interessant, interessant.
Wobei mir jetzt auch gerade die Frage kommt, was hat eine TV-Moderatorin bei Leuten im Auto zu tun? Vielleicht
SWF3-Sendung Music Hall.
Dann war es aber nicht als Herzblattante, sondern als Radioreporterin
hatte. Ja, wahrscheinlich, ne? Sprecherin. Ja.
Weil ansonsten wären das ja...
You are fake news.
Immer.
Wir sind ja immer um die Wahrheit bemüht.
Ja, sowieso. Also bei uns immer harte Fakten. Ja. Gut recherchiert.
Ja. Okay, dann wieder zurück auf deine Ebene. Alpha und Omega. Heute ist der Tag der Wortspiele. Was sagt uns Omega im Zusammenhang mit dem Jahr 1997?
Ach du Gott, das kennt keine Sau. Das kennt keine Sau.
Aber es ist der Vorgänger von was, was jetzt jeder kennt.
Ja, ob man es wirklich als Vorgänger bezeichnen kann. Aber es war halt ein Funknavigationssystem. 1968 an den Start gegangen, bis 97 in Betrieb gewesen und hat mit Längstwellen funktioniert. Man hat die Differenz zwischen den Wellen gemessen, anhand von auf Karten eingezeichneten Wellen dann seine Position festgestellt. Das war schon strange.
Ja, war noch nicht App-basiert.
Da war noch nichts mit App. Das war
Rechnen.
Selber rechnen.
Uncool.
Und auf Karten gucken und ich weiß auch nicht, wie genau das war. Also das ist...
Ja, wenn ich das berechnet hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so genau sein. Gewesen. Ja, hier sehe ich auch noch gerade vor 10 Jahren Schülerdemonstrationen Stuttgart 21. 400 Menschen verletzt. Da gingen die Randale schon los.
Ja.
Es ist Zeit für Law and Order, auch bei uns. Oder nicht?
Ah, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ah, komische Zeiten. Apropos, ja. Was ja diese Woche bekannt geworden ist und in die Sparte traurige Neuigkeiten reinfällt, Farmville wird abgeschaltet.
Jo, ich bin sehr, sehr traurig. Ich kann keine Kürbisse mehr ernten. Na, Humbug. Also bin ich nie drauf aufgesprungen auf den Zug, auf diesen Spielezug, aber war mal eine Zeit lang mega populär. Ne? Farmville, die hatten Millionen, also in der Hochzeit 80 Millionen Spieler. 80 Millionen.
80 Millionen. Ja, und ne? Überwiegend über Facebook.
Ja. Ne? Also das war mal ein richtiger, richtiger Erfolg.
Und läuft ja bis heute.
Ja, ja, klar. Und was ist das, was besiegelt das Ende von Farmville?
Ja, technologischer Fortschritt.
Ja, das Ende des Adobe Flash Players, das genau zu nehmen. Ja. Ende des Jahres ist es endgültig soweit. Adobe Flash wird endgültig abgeschaltet. Von mir und auch von Steve Jobs schon im Jahre 2002 gewünscht, dass das eigentlich beerdigt wird. Weil es eigentlich eine Dreckssoftware war. Aber hat sich lange gehalten und es gab halt auch lange Jahre keine Alternative zu Flash.
Ich dachte, zu Farmville.
Nee, zu Adobe Flash als Content-Darstellung. HTML5 hat das ja wirklich erst möglich gemacht, in den letzten 5-6 Jahren tatsächlich auf breiter Masse Funktionen, die vorher nur mit Flash möglich waren, in jeden x-beliebigen Browser zu integrieren und somit auch auf Smartphones, Tablets etc. ohne Zusatzsoftware darstellen zu können. Ja, da hat sich eine Menge getan. Nee. Aber Farmville, ja. Also wer da noch ein bisschen was stehen hat auf seinen Feldern, sollte zusehen, dass er das jetzt aberntet, weil dann ist vorbei.
Ja, im Zweifel ist eh egal. Ja, aber der eine kommt, der andere geht. Wir haben jetzt viel über neue Apple-Hardware geredet. So ein bisschen weniger medial wirksam war die Keynote, ich nenne es einfach mal Keynote, die Keynote von Amazon.
Ja, fängt auch mit A an.
Ja, auf jeden Fall. A. Alles mit A ist gut. Gell, Arian?
Deswegen hat Google ja auch sich zu Alphabet, also ABC, ne, weil fängt dann auch mit A an.
Genau. Was hältst du davon, wenn wir den Sendetitel heute in Arian und Arsten?
Ja, genau.
Alles Gute fängt mit A an.
Alles Gute fängt mit A an, ja. Hallo Arsten.
Mensch. Wobei Arian, let's not go there. Aber die haben unter anderem neue UIs vorgestellt, also Benutzeroberflächen für die Fire Sticks in erster Linie, aber auch jede Menge teilweise sinnvolle und teilweise, nennen wir es mal, experimentelle Hardware rausgeschmissen. Ne? Mhm. Vielleicht mal angefangen mit einem neuen Echo. Ja, der Echo ist also dieses...
Ich wollte schon gerade sagen, was ist ein altes Echo? Ist so Echo, neues Echo ist so Echo. Sorry.
Also der alte war lang und rund und der neue ist klein und richtig rund.
Ja, sieht also ich finde den persönlich, sieht ähnlich aus wie der Apple HomePod, der neue. Nur, dass er noch so einen Schlitz, ne? So einen Schlitz hat irgendwie, ne?
Ja, also ich bin eher Freund der klassischen, des klassischen Formfaktors. Mir gefällt dieses Rundische nicht so gut.
Ja, also, aber sei es drum. Grundsätzlich, mir gefällt keines dieser Geräte, aber das hat nein, da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
Redest du jetzt von Funktionalität?
Funktionsweise.
Funktionsweise. Ja, okay. Ja. Das ist, ja, ne? Mhm. Genau. Also auf jeden Fall ist der neue, kostet ein Hunderter, etwa so wie der alte. Kann man machen, ne? Also optisch. Mhm. Optisch holt es mich jetzt nicht extrem ab. Es gibt auch einen neuen Echo 10. Das ist dann die größere Variante. Die kommt mit Display. Und kann man auch halten davon, was man will, mit eingebautem, wie nennt man das, Display-Monitor. Also hat eine Kamera und einen kleinen Monitor, habe ich gesagt. Motor wollte ich natürlich sagen. Auf Deutsch, du kannst dich in deiner Küche oder wo auch immer du dein Device benutzt, bewegen und er erkennt, wo du bist und folgt dir, was halt natürlich dann bei Videocalls super nice ist.
Weil ich ja auch einen Videocall über mein Echo mache oder was?
Über Echo Book oder Facebook, nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er diesen Monitor.
Aha.
Ja, nein, andersrum vielleicht, ich gucke ein Video oder gucke mir ein Rezept an und bewege mich, um die Zwiebeln zu holen und habe immer noch einen Blick auf das Display, auch wenn ich gerade...
Ja, ich...
Also das ist, heute habe ich einen harten Job, dich zu begeistern, ne?
Ja, es ist... grundsätzlich diese komplette Amazon-Hardware-Geschichten, das überzeugt mich nicht wirklich. Also die haben ja auch so eine Drohne, ne, so eine Ring-Drohne vorgestellt.
Ja, da wären wir noch dazu gekommen. Die ist auch geil und spooky gleichzeitig.
Ja, das ist, ne, so, dann fliegt da so ein Teil durch deine Bude. Alter, wozu?
Weil Drohnen geil sind. Und
Also das wichtigste Update für Amazon überhaupt an den ganzen Geschichten ist aber eigentlich, dass Alexa jetzt mehreren Menschen besser gleichzeitig zuhören kann, ne?
Supi.
Ja. Also es ist wirklich unglaublich. Also es ist was sich die Leute da freiwillig in die Bude stellen. Nee, unglaublich. Ja.
Magst du ausführen oder wollen wir bloß an der Oberfläche kratzen?
Ja, also ich sag mal so, ich kann mir genauso gut auch irgendwie Kameras überall hinstellen und das 24/7 live ins Internet streamen. Also es kommt im Endeffekt auch selber raus.
Ja, Webcam nennt man das.
Wozu? Ne? Ja, genau. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ja, ich stehe auf neue Technologie und so ein Scheiß. Ich habe hier auch mein Haus smart und vernetzt und mit allem Gedöns. Trotzdem habe ich weder irgendeinen Apple Pod noch eine Alexa noch einen Google Dot oder wie das Ding heißt, womit ich irgendeine Sprachsteuerung auslösen kann. Es reicht schon, dass mein Smartphone, mein iPhone mit Siri quasi ansprechbar ist. Das ist dann schon das höchste der Gefühle. Und das auch nur, weil ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass das Ding nicht die ganze Zeit zuhört.
Wobei Siri ist ja noch die doofste von all denen.
Es reicht aber. Ne? Reicht, um mal eben beim Autofahren zu sagen, ruf mal den und den an. Und
ganz ehrlich, das nutze ich zum Beispiel überhaupt gar nicht.
Nee, aber das ist die sinnvollste Funktion. Also
ja, Siri nutze ich auch nicht. Also wenn dann hier die olle Tante, die mit A anfängt.
Ja, sag ruhig.
Aber mit Siri.
Alexa.
Wobei, Siri hatte, heute hatte ich ein interessantes Erlebnis, eine Funktion, die ich bisher noch nicht kannte. Kennst du das, wenn man telefoniert über Kopfhörer und das Telefon nicht in Reichweite hat und den Anruf nicht rechtzeitig beenden kann?
Nein.
Nein, du hast dein Telefon immer am Mann. Nee, also was ich gemacht habe, ist,
ich wollte jemanden anrufen,
hab den Anruf gestartet, bin ins Nebenzimmer gelatscht und der Anruf konnte nicht angenommen werden. Und anstatt dass dann beendet wurde, hat sich die gute Siri eingeschaltet und fing an mit mir zu diskutieren. Ich war hochgradig irritiert. So, ihr Anruf ist jetzt hier. Derjenige konnte nicht ans Telefon gehen, hat mir anscheinend eine Textnachricht geschickt, ruft dich später an. Das hat sie mir vorgelesen und ob ich jetzt auch antworten möchte. Und dann habe ich so Sachen gesagt wie abbrechen. Dann hat sie mir vorgeschlagen, okay, deine Nachricht abbrechen wird, wenn du jetzt nicht sofort was machst, gleich verschickt. Und ich so, stopp, abbrechen. Also fand ich interessant. Hat sich die gute Siri da einfach als voreilige Assistentin auf das Telefonat aufgeschaltet und das Endmanagement übernommen.
Ja,
War befremdlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Aber in dem Fall ja sogar sinnvoll dann tatsächlich.
Wenn man damit rechnet und das handeln kann oder Folgeaktionen planen möchte, durchaus sinnvoll, ja. Nur wenn man.
Man kann ihnen ja sagen, dass du nichts weitermachen soll. Das ist ja, okay.
Man kann sagen, abbrechen oder das falsche Keyword geben und dann schickt sie halt falsche Keywords per SMS weiter an den Gesprächspartner.
Also ich sag mal so, ich kenne Siri so weit, dass man mit ihr auch relativ natürlich sprechen kann und sagen kann, ich will jetzt keine Nachricht senden. Und sie das dann auch versteht.
Ja, habe ich probiert. Was sie sich gemerkt hat, war wohl abbrechen und schlug mir vor, jetzt abbrechen als Textnachricht an mein Gegenüber zu schicken. Dann habe ich es mit Stopp und allen anderen. Irgendwas hat dann funktioniert.
Probier es mit natürlicher Sprache. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay. Nein, ich will jetzt keine Nachricht schicken.
So, hey du Siri, hey du, ich verstehe dich voll. Ja, das machst du auch mal. Du, nee Siri, aber jetzt gerade nicht du. Geh mal da aus der Leitung bitte.
Ist ja voll nett von dir.
Ja, nee, ich verstehe dich ja auch, ne? Aber es ist echt uncool gerade. Okay, zurück zu Amazon Hardware. Die fliegende Drohne, ja, zur Erklärung, es ist eine Homecam mit integrierter Drohne, die du steuern kannst. Also auch, ja. Genau, kannst du dann entweder remote durch deine Wohnung fliegen lassen und jeden Winkel ausleuchten, dann brauchst du bloß noch eine Drohne und nicht mehr 5 Cams.
Ja, praktisch, wenn du Katzen hast, die holen dir das Ding runter, wenn sie drankommen.
Mit Sicherheit. Sehr schön, soweit habe ich noch gar nicht gedacht.
Ist mit Sicherheit ein gutes Katzen...
Katzenspiel, vielleicht ein bisschen hochpreisiges, ja. Katzenspielzeug. Weil ich habe das ja in der 1-Euro-Version.
Komm, du hast es doch.
Von Kick. Ich habe so eine kleine Hubschrauberpistole, wo du so einen Propeller durch die Gegend schießen kannst.
Aha.
Das lieben die.
Ja. Also es gibt mittlerweile schon ziemlich coole Indoor-fernsteuerbare Drohnen, die auch echt gut funktionieren für um die 30, 40 Euro. Vielleicht probierst du das damit erstmal, bevor du dir das
Amazon. Ich will das ja nicht. Ich springe hier bloß auf deinen Vorschlag auf. Ich habe meine 1-Euro-Propeller, es ist halt ein bisschen schmerzhaft, dann immer die Propeller danach zu suchen. Aber ansonsten funktioniert das Bombe. Da brauche ich jetzt noch keine Ring-Drohne, die dann, wobei die Bilder wären schon geil, oder? Wenn die Drohne abhaut und du hast dann hochauflösende Bilder von der Katze, die die Drohne jagt.
Kannst du direkt einen YouTube-Channel draus machen und hochladen.
Ja, Cats Hunt Ring Drones oder Cats Hunt Drones.
Katzen-Content kommt immer gut auf YouTube. Das haben wir schon bemerkt. Ich müsste jetzt mal glatt gucken, wie viel Klicks Louis Rossmans Katzenvideos haben. Das
ja, kannst du machen, kenne ich aber nicht. Nee, aber eigentlich, also von der Technologie her finde ich das ein super Teil. Von dem täglichen Gebrauch, glaube ich, brauche ich keine fliegende Always-Home-Drohne für daheim mehr.
Ja, ist ja, keine Ahnung. Aber gut, Amazon hat Kohle, die können sowas mal machen und wenn es floppt, dann floppt es halt. Das juckt die auch nicht an der Stelle, dass denen scheiße
geschmeckt. Ja, das haben sie ja auch nicht unter dem Amazon-Brand veröffentlicht, sondern unter ihrem Sub-Brand Ring. Ja. Was eine Firma ist, die sehr, sehr stark im Heimkameramarkt ist.
Ja, es hat hier diese komische Türklingel, ne?
Türklingel mit App-Unterstützung, mit genau.
Mag man von halten, was man will. Also ich kenne einige Leute, die sich so ein Teil angeschafft haben und es nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder abgebaut haben, weil sie sagten, es ist Kacke. Bis es bei mir klingelt oder mein Smartphone reagiert, ist der Postbote schon wieder weg. Und das Paket liegt beim Nachbarn. Ja, wie gesagt, muss jeder selber für sich wissen. Also ich sag ganz ehrlich, also gerade mit den Internetanbindungen, über die wir hier in Deutschland in der Masse verfügen, ist dieser ganze Kram einfach, ja, wenn wir mal alle flächendeckend Gigabit Glasfaser haben, können wir ja nochmal drüber nachdenken.
Ja, wobei ich jetzt gerade so ein Bild habe, da schließt sich der Kreis zu Hannah und Barbara, die hatten doch noch so eine Family, ja. die Jet Jetsons.
Die Jetsons, genau. Ich habe vorhin auch schon überlegt.
Und genau dieses Bild hatte ich jetzt. Ja, du klingelst Zukunft, ja. Und dann kommt die Drohne angeflogen und sagt so, hallo, ich bin die Drohne. Darf ich Ihnen helfen? Wollen Sie Carsten anrufen? Oder darf ich Sie an wen anders durchstellen? Ne? Das hat so ein Jetsons Ambiente.
Ja, die Serie Jetsons stammt ja aus der Zeit, wo alles so spacig designt wurde in den USA. Ne? Mhm. Da kam ja auch damals hier, ich meine, die Corvette war es oder so, die auch auf den Markt kam, relativ zeitgleich.
Okay.
Das
Automarkt
war so,
ist nicht so mein.
Das Space-Zeitalter der USA gewesen. Und da haben die genau passend in die richtige Kerbe damals geschlagen mit den Jetsons.
Ja, die waren lustig auch. Ja. War auch Hanna-Barbera, ja. Gell?
Ja, genau. Gleiche Feder.
Genau.
Ein Produkt, was ich tatsächlich relativ cool finde aus dieser ganzen Amazon-Liga, ganz ab von dem ganzen, was ich eben gesagt habe, was mir alles nicht gefällt, ist tatsächlich der Fire TV Stick. Das ist tatsächlich ein ziemlich cooles Produkt. Und da kommt eine neue Version und die ist deutlich leistungsfähiger. Warum ist der Fire TV Stick meiner Meinung nach ein gutes Produkt? Weil er offen ist. Das heißt, ich kann eigene Anwendungen drauf installieren.
Über Umwege.
Nee, nicht über Umwege, relativ direkt.
Ja, du hast halt keinen Store-Zugang, sondern du brauchst halt über den Downloader. Aber kannst du normal.
Genau. Jedes, aber es ist halt nur ein Haken, den ich setzen muss und dann funktioniert das.
Ja, und dann können wir jetzt hier eine Installationsanleitung geben. Dann geht man halt auf die Downloader-App im Fire Stick und gibt den URL an, also die Zieladresse, genau. Und kann sich dann jedes API runterladen.
Ja, das geht noch einfacher, weil du brauchst eigentlich nur einmal so einen alternativen Store installieren quasi über diese URL.
Oder so, ne?
Machst den Haken rein, installierst dir einmal diesen alternativen Store und dann hast du halt Zugriff auf so ziemlich ein Riesenpaket. Und du hast natürlich auch den Amazon-App-Katalog für den Fire TV Stick. Also es gibt auch eine Menge Apps von Amazon, ja, die du noch nachinstallieren kannst. Ne? Mediatheken sind sowieso schon drauf. Alle großen Streaming-Dienste sind sowieso drauf neben Amazon. Super easy zu bedienen und ist halt deutlich schneller als so ziemlich jeder Smart TV. Also es ist vom Handling her ist es echt
wenn angenehm. Du die entsprechende Internetleitung dahinter hast.
Richtig, klar.
Weil der ja und einen entsprechenden Router, also mit entsprechend aktuellem WLAN. Muss man leider, klingt jetzt ein bisschen nerdig, aber muss man immer dazu sagen, weil
ne? Ja, also mit einer Fritzbox 7170 von, die mittlerweile, glaube ich, auch fast 10 Jahre alt ist oder so, reißt du da natürlich keinen Blumentopf mehr, ist klar. Ne? Aber,
ja, also Wireless End-Standard aufwärts sollte schon da sein.
Mindestens. Ne? Und dann wartest du noch ein Weilchen, aber wenn du Wi-Fi AC mit dem aktuellen Fire TV Stick, dann macht das Ganze schon Spaß, ne? Wenn die Entfernung nicht zu groß ist. Ne? Das ist natürlich noch die Sache, weil die Antenne im Fire TV Stick ist nicht sehr groß, also das heißt, der sollte nicht zu weit wegstehen vom Router.
Und jetzt an alle da draußen, wir wollen das Produkt überhaupt nicht ranzlig machen, es ist bloß ein Gedankenfehler, der immer wieder auftritt und sehr, sehr häufig auftritt. Das Produkt ist nicht so gut wie versprochen, in Wirklichkeit ist einfach bloß die vorausgesetzte Infrastruktur nicht in entsprechendem Maße vorhanden. Also der schnellste Fire Stick kann nicht schnell sein, wenn die Internetleitung das nicht hergibt oder aber das WLAN einfach veraltet ist und mit Daten.
Aber das ist ja
genau, damit können wir es auch belassen.
Einfach eine grundsätzliche Geschichte. Also es ist egal, was ich mir jetzt neu anschaffe, ne, was übers Internet funktioniert, wenn ich halt nur irgendwie eine 2000er DSL-Leitung habe, weil geht nichts, dann
aber nichts. Ich habe auch wieder Amazon-Kritiken gelesen die Woche und das fällst halt immer wieder noch vom Glauben ab, dass dann eben das Produkt diskreditiert wird.
Ja klar, aber das ist ja, weil das Verständnis bei den Leuten, das ist ja gar nicht da.
Sagen wir es ja, der Gadget-Funk ist Lernen.
Ja, aber das ist ja auch ein Marketingproblem, was wir damals in der WLAN-Folge schon mal angesprochen haben. Das ganze Marketing dieser Produkte ist ja so ausgelegt, dass dir das nicht gesagt wird. Ja, das wird dir angepriesen. Genau, es wird dir ein super, super Produkt angepriesen, aber es wird dir halt einfach nicht gesagt, welche Voraussetzungen du haben musst. Ne? Das wäre genauso, wie wenn dir hier Crytek hier Crysis Remastered ist ja rausgekommen, das Spiel, ne? Ja,
Neuauflage natürlich. Von Crysis. Ja, klar.
Ja, wie wenn die auf ihrer Spieleverpackung die Systemvoraussetzungen weglassen würden und danach einer mit einem 10 Jahre alten Rechner sagt, das läuft bei mir nicht. Ja, natürlich läuft es bei dir nicht, weil das ist ausgelegt für die neueste Hardware, die du derzeit kaufen kannst. Also wir reden hier über einen Rechner, der mindestens 4.000-5.000 Euro kostet.
Drum sagen wir das und werden hier im Gadgetfunk nicht müde, Lebenshilfe und Tipps zu geben.
Ich hab, glaube ich, heute so eine leicht unterschwellig böse Stimmung, merke ich gerade.
Ist okay. Passiert in den besten Familien.
Ja. Sagte er und schwieg.
Nein, sagte er und suchte einen lustigen Sound auf seinem Soundboard. Kam aber nicht voran und geht wieder zurück in die Shownotes. Nee, aber damit können wir eigentlich diese Amazon-Kiste weitestgehend zumachen. Ne? Das war.
Gehen wir von dem einen.
Streamingdienst gibt's dann. Spiele-Streamingdienst haben sie auch noch angekündigt.
Ach ja, Luna.
Luna.
Der Cloud-Streamingdienst von Amazon. Und Unterschied zu anderen Dingen, darf man vielleicht sagen, ist, dass Luna komplett auf den Servern von Amazon laufen wird.
Oh, das heißt, das ist unglaublich, Marian.
Richtig.
Erzähl mir mehr davon.
Keine eigene leistungsfähige Hardware, um zu spielen.
Oh, das ist großartig. Ja.
Und man erwartet auch exklusive Titel, die wirklich speziell für diese Cloud-Hardware geschrieben werden. Also man munkelt in der Szene, dass da so das ein oder andere 4K-Game für Amazons Luna kommen wird, dass du dann wirklich auch in 4K über deinen Fire Stick mit einem Controller dran spielen werden kannst, was so den ein oder anderen Hightech PC, ich sag das gerade schon mal, ungefähr 5000 Euro, echt alt aussehen lassen kann.
Und das funktioniert
eben. Man ist sehr gespannt.
Weil die Rechnerei erfolgt in der Cloud und du kriegst dann bloß das Ergebnis.
Produkt, genau.
Zugespielt.
Du kriegst dann das Produkt, ganz genau.
So. Ja. Und guck mal einer an, da kannst du jetzt noch alle Telefone aus... Ich nutze mein Festnetztelefon eigentlich nie.
Es ist, das Böse ist, das Erste, was ich machte, war gerade ebenfalls zu meinem Telefon gucken, weil ich hier tatsächlich einstehen habe, was genau diesen gleichen Klingelton
hat. Wir haben alle die Fritz-Telefone. Also in meinem Fall ist es. Und ich nutze das Ding eigentlich nie und niemand nutzt es bis auf meine Mutter. Und rate mal, wer während der Podcastaufnahme anruft und alle Sicherheitsmaßnahmen hier wieder umgeht. Meine Mutter. Grüße.
Ja, Grüße an Mutti, ne? Ja, genau.
Genau, von Luna zu meiner Mutter und zurück. Gucken wir uns an. Hört sich spannend an.
Ja, zumal ich einfach fest damit rechne, dass Amazon auch eine kleine Probephase oder irgendwas zum Start anbieten wird. Und das werde ich definitiv mal antesten. Also das, weil es klingt ganz spannend. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend, was sie da vorhaben.
Hm. Okay. Dann vom einen A zum anderen. Rumors sagen, das iPhone 12 könnte ab nächster Woche ausgeliefert werden.
Richtig, in Richtung Distributoren, ne? Nicht in den Handel, in Richtung Distributoren. Das munkelt man laut John Prosser, das ist einer der Leaker, die sich in letzter Zeit mit recht korrekten Vorhersagen bekannt gemacht haben. Beginnt halt angeblich nächste Woche die Lieferung in Richtung der Distributoren und am 13. Oktober findet das Veröffentlichungsevent statt, was dann wiederum heißen würde, wenn die Lieferung jetzt stattfindet oder am 13. Oktober das Veröffentlichungsevent ist, dass man das Gerät dann mit großer Wahrscheinlichkeit ab dem 19. oder 20. Oktober tatsächlich im Geschäft kaufen kann.
Das wäre ja was.
Mhm. Aber Spekulation. Ne? Genauso wie es noch Spekulation ist, dass ein iPhone 12 Mini ohne 5G erscheint, dass das SE ersetzen soll. Wobei da aber viele sagen, ja, das können wir uns wirklich nicht vorstellen, weil das SE ist erst dieses Jahr erschienen. Das würde kannibalisieren. Also Apple sich selbst kannibalisieren und das
hört sich ein bisschen danach an, ne?
Ja. Also das würde Apple nicht machen. Also das ist also wenn so ein iPhone 12 Mini kommt, dann wird es ganz klar Punkte haben, die sich vom SE abheben und dann wird es auch einen klaren Preispunkt höher sein. Ne?
Denke ich mal, ja.
Ja, definitiv, da bin ich mir ganz sicher. Also, und wenn es dann vielleicht Sony hat das ja vor Jahren schon mal ganz erfolgreich gemacht mit ihrer Z1, Z2 davon die Mini-Varianten. Die haben quasi kleine Versionen von diesem Smartphone gleichzeitig auf den Markt gebracht, die halt wirklich genauso ausgestattet waren, technisch, wie die große Version, nur halt wirklich geschrumpft. Ne, in ein kleines Gehäuse gepresst. Dementsprechend natürlich mit einem Display, was aufgrund der kleineren Größe weniger Strom verbraucht hat und so weiter, sodass man auch den Akku schrumpfen konnte und so weiter. Aber Kameras und den ganzen Kram, der war halt soweit identisch. Vielleicht ist es halt dann auch ein iPhone, vielleicht hat es dann auch ein OLED-Display, also wirklich dann ein deutlich hochwertigeres Display als das SE, deutlich mehr Speicher in der Basisversion und so weiter und dann halt deutlich höherer Preispunkt, könnte ich mir vorstellen. Aber werden wir sehen, vielleicht frischen sie auch einfach nur stumpf das SE auf. Ne? Ihr könnt das ab nächste Woche mit einem neuen CPU kaufen.
Ein Feuerwerk an Theorien.
Ja, ja, das, aber wie gesagt, das ist wirklich noch stumpfe Spekulation.
Ja, müssen wir gucken. Ja. Ich meine, der Trend geht ja eigentlich eher zum Midrange-Handy als zum High-End-Boliden.
Chapeau für diesen Übergang.
Jetzt sag's halt nicht jedes Mal. Mach einfach
weiter. Ja, ein ganz aktueller Bericht, der mir da unter die Finger gekommen ist, den wir natürlich auch verlinken werden. Und zwar Quartal 2 wurde ausgewertet von, wie heißen sie nochmal?
Tom & Jerry.
Nee, die waren es nicht. Counterpoint. Das ist so ein Marktanalyst. Die sind auch schon sehr, sehr renommiert. Und die haben den deutschen Markt wirklich spezifisch ausgewertet. Quartal 2 2019. Und haben festgestellt, dass die Midrange der Smartphones deutlich gefragter sind. Also wir reden hier tatsächlich von einem Anstieg des Mittelklassebereichs um 7%, also von 23 auf 30% und ein Rückgang des High-End-Bereichs von 19 auf 7%. Das ist echt eine Menge Holz.
Von 19 auf 7 ist knackig, aber klar, ja. Ich glaube, Corona mag der eine Grund dafür sein, aber ich denke mal auch, da schließt sich dann der Kreis zu unserem permanenten Innovationsdiskussionspunkt. Wie viel Handy braucht man?
Ja, ganz klar.
Und also vielleicht zieht echt die Vernunft langsam ein bei den Leuten, dass er sagt, ich brauche nicht 12 Pro Max.
Das Ding ist doch folgendes, wer sich ein 11 Pro Max gekauft hat, der kauft sich kein 12 Pro Max.
Nee, du brauchst halt der holt sich ein 13 Pro Max dann.
Ja, genau. Wer sich tatsächlich ein großes 6er oder 6S in groß geholt hat, der überlegt, ob er eventuell das 11 Pro Max upgradet. Aber die Nutzungsdauer insgesamt wird ja auch länger. Das ist ja auch das, was Apple selber so ein bisschen zu schaffen macht, aber was die Verkaufszahlen halt so ein bisschen unter Druck geraten lässt, weil die Nutzungszeiten der Telefone deutlich länger werden, weil es nicht mehr so starke Innovationen in dem Bereich gibt. Es gibt nicht mehr so viel Zusatz auf Prozessorleistung. Es gibt nicht mehr diese großen Geschwindigkeitssprünge und Innovationen in der Webtechnik und so weiter, die es nötig machen, ein neues Smartphone
zu nutzen. Und dazu kommt, dass der Heiko so viele geile, tolle Cases verkauft, dass die immer seltener kaputt gehen.
Ja.
Und nicht nachgekauft.
Nein, es ist ja nicht bloß, dass die seltener kaputt gehen wegen den tollen Cases. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die
robuster, Hersteller, waterproof,
deutlich robuster gemacht haben, die
das Telefone. Ist, ne? Kennst du das Lodenfrei-Syndrom?
Nein.
Aber kennst du Lodenfrei? Ist so eine Münchner Kleidungshersteller, sagen wir es mal ganz, ganz plakativ. Und die waren unter anderem berühmt für ihre Lodenmäntel.
Okay.
Also Lodenmantel sagt dir was, nicht? Dieses, ja, ich komme langsam in ein Alter, wo ich wieder einen anziehen könnte. Deren Problem war, das Zeug war drecksteuer, aber halt auch sau hochwertig und ist nie kaputt gegangen. Das heißt, in dem Moment, wo du zwei oder drei von den Dingern hattest, brauchtest du auf 20 Jahre keinen neuen mehr. Und das hat ihnen 10 Jahre lang super Business beschert. Ja, und dann kam halt irgendwann die Schleife. So, die Zielgruppe ist ausgestattet, wir verbrauchen den. Und so ein bisschen haut es in die gleiche Kerbe hier, ne? Die Innovationskurve, dieses Must-Have, fällt immer weiter weg. Die Dinger halten im Zweifel länger. Und ganz davon abgesehen, was macht man damit? Fotografieren. Die Mid-Range-Phones haben super Kameras auch schon. Also solange man auf dem Phone bleibt, merkst du den Unterschied eh nicht. Also kannst du dir locker 800 Euro sparen beim Telefonkauf. Ja. Und das scheint auch was zu sein, was wir hier sehen.
Also wenn du musst ja nur mal überlegen, wenn du 2005 irgendjemandem gesagt hättest, der sich ein neues Notebook zum Beispiel 2005 gekauft hat, das Ding kannst du 10 Jahre lang benutzen. Hätte niemals jemand gesagt. Aber tatsächlich Geräte, die von 2012, 2013, die kannst du tatsächlich heute ohne Probleme wunderbar benutzen.
Ja, wenn du deine Infrastruktur anpasst. Also du kannst nicht alle auf den neuesten Softwarestand bringen.
Nein, das nicht unbedingt.
Damit musst du halt dann leben
können. Sie sind aber komplett noch einsetzbar. Anwendungen funktionieren noch und so weiter und so fort. Also es ist, selbst ein WhatsApp funktioniert noch auf ein iPhone von 2012.
Ja, eben,
also
wir genau. Reden
hier von einem iPhone 5. Ne? Das ist... Und ich kenne sogar den einen oder anderen, der tatsächlich noch ein iPhone 4S besitzt und noch benutzt.
Hui.
Also, ja.
Kriegt halt dann bloß ein Problem, das Ladekabel nachzubauen. Da ist das Ladekabel wichtiger als das Telefon mittlerweile.
Naja, zum Glück gibt's die mittlerweile in echt guter Qualität als Nachbau, also aus China. Also das heißt, das ist echt keine Schwierigkeit. Das eigentliche Problem wird sein, dass die Dinger dann tatsächlich nächstes Jahr Ende nächsten Jahres dann wirklich nicht mehr so wirklich benutzbar sind zum Surfen unterwegs, weil 3G nämlich abgeschaltet wird, UMTS. Die haben ja noch kein LTE, diese Geräte. Mhm. Ne? LTE fing ja wirklich erst dann mit dem iPhone 5, das war das allererste mit LTE, was allerdings nur im Netz der Telekom und Teilen O2s mit LTE funktioniert. Das iPhone 5S war dann das erste, was überall mit LTE funktioniert hat. Das heißt also, da kommt jetzt einfach das Mobilfunknetz und macht die quasi tot, die Geräte, ne, aufgrund der 3G-Abschaltung. Die kann ich dann nämlich unterwegs eigentlich wirklich nur noch zum Telefonieren benutzen. Also selbst ja, WhatsApp.
Aber Hauptsache ist mit das. Edge. Ich frage auch gerade Leute, die immer noch mit sowas arbeiten, wie viel Wert legen die auf Always-On-Daten? Vielleicht kommen die auch ohne
doch,
klar.
Nein, doch. Also die nutzen ja schon WhatsApp und Co. Und mal was bei Google unterwegs nachschlagen, weil das ist ja das Ding. Das geht immer noch richtig gut mit den Teilen. Ne? Also egal, ob es ein 5er ist oder ob es ein 4S ist, die Dinger sind noch nicht tot. Also es funktioniert wirklich noch echt gut und noch mit einer ausreichenden Geschwindigkeit. Natürlich nicht mehr so snappy und schnell, wie du es jetzt von deinem LTE-Phone, von deinem 4G-Phone gewohnt bist, aber es ist... Es funktioniert.
Ja. Hm. Ja.
Aber gut, die können sich ja dann auch hier beteiligen an der Mittelklassengeschichte und sich dann ein iPhone SE oder ein Galaxy A71 kaufen, weil das sind die beiden Bestseller im Moment.
Wo liegen die preislich? Hast du das im Kopf?
iPhone SE geht bei knapp 500 Euro los und das Galaxy A71 geht bei roundabout 330, 340 Euro los.
Okay.
Ja.
Immer noch.
Also.
Ein Riesenhaufen Geld wirklich. Für so ein Telefon.
Ja, aber es ist. Ist halt ein bezahlbarer Bereich, ne? Und es sind halt auch Geräte, die du auch wieder locker 4, 5 Jahre nutzen können wirst. Ne? Ohne große Bedenken. Also,
ja, das Upgrade musst du halt dann in gewissen Zeiträumen einfach mal machen.
Ich kann mich an Zeiten erinnern, 2001, 2002, da hat wirklich jeder alle zwei Jahre ein neues Telefon sich geholt. Das war Standard. Ja, keiner hat sein Telefon länger als zwei Jahre benutzt.
Ja. Ich überlege gerade, das war doch die T9-Zeit.
Ja, yeah, da hast du die Dinger aber natürlich auch mit deinem Mobilfunkvertrag hinterhergeworfen gekriegt. Ne?
Also, und da gab es halt auch immer noch wieder Innovationen, wenn ich dann dieses, wie hieß dieses Handy von Nokia, wo du hier so Display.
Die Banane?
Ja, die Banane.
Das 8110?
Ja, du weißt natürlich die Artikelbezeichnung dazu. Genau.
Ja, ja, ja,
klar. Das hatte ich auch mal. Das war ein Lessing und dann gab es von Sony irgendwie mal eins mit, das war auch, habe ich ja, glaube ich, keine Ahnung. Da auf jeden Fall waren da auch noch Innovationen im Spiel. Also ja. Hashtag Must-Have-Faktor. Ich will das haben, weil da ist was richtig Neues. Ja. Ist ja, haben wir schon mehrfach thematisiert. Was ist denn jetzt neu an den Dingern? Na, ein bisschen noch mehr Auflösung, vielleicht ein OLED anstatt ein TFT. Mehr Speicher, weniger Speicher, noch mehr Linsen auf der Kamera. Ja. Aber
genau.
Ansonsten war es das.
Ja, viel passiert da nicht mehr. Und ich denke, auch das wird so ein bisschen auch der Hintergrund sein, warum diese Verteilung sich so umverteilt hat in den Mittelklassebereich, weil viele halt sich auch einfach denken, wie du schon sagtest, brauche ich das, muss ich das haben? Ne? Und mit 7% für den High-End-Bereich spiegelt das eigentlich auch eine gesunde Prozentzahl wieder derjenigen, die halt so wirklich diese Adopter sind, die sagen, ja, ich will natürlich das Beste, das Größte, das.
Ja, aber ja. Guck dir mal, wie scheiße ein SE neben dem Porsche-Schlüssel auf dem Kaffeetisch ausschaut.
Ach, will ich so noch nicht mal sagen. So in Rot?
Nee.
Neben dem Porsche-Schlüssel.
Ja, das stinkt ab. Da machst du die Weiber nicht klar mit dem SE. Da brauchst du schon was Stärkeres.
Noch ganz schnell einmal Marktanteile, Apple und Samsung, insgesamt Marktanteil vom ganzen Handymarkt, 23% Apple, 37% Samsung. Die machen also über die Hälfte der, also 60% des gesamten Smartphone-Marktes aus.
Ich finde es gerade interessant, heftig, dass 40% nicht von Samsung und Apple belegt sein soll. Kommt mir jetzt sehr, sehr viel.
Ja, yeah, die verteilen sich natürlich aber auf alle anderen
auf Hersteller. Auf zig andere, ne? Ja, ja, da kommt dann wahrscheinlich
richtig,
sehr, ne? Sehr schnell LG
Huawei
und
Xiaomi,
Huawei.
LG und Visa. Ja, natürlich. Ne?
Huawei, Oppo, LG und eventuell Sony dürften dann wahrscheinlich auf den Plätzen folgen.
OnePlus, also da sind eine Menge Hersteller drin. Ich guck mal noch mal ganz kurz rein hier. In die genaue Verteilung, also Huawei folgt direkt. Ja, genau, Huawei folgt direkt mit 18%. Danach kommt Xiaomi mit 5%. Danach folgt dann schon OnePlus tatsächlich. Und dann verteilen sich die restlichen 15% auf alle anderen.
Na.
Also, ja, da ist dann in alle anderen ist dann halt noch Sony, LG.
Was LG so abgebaut hat, wundert mich gerade ein bisschen, aber okay.
Ja gut, aber die haben auch nicht wirklich sich konzentriert hier auf den europäischen
Markt. Die haben eine Zeit lang schon offensiv gepustet.
Ja. Ja, ist aber, wie gesagt, schon wieder 4 Jahre her. Ne? Also die haben sich in den letzten 2-3 Jahren mehr auf den amerikanischen Markt konzentriert und sind da deutlich größer noch dabei.
Solange sie noch reinliefern ja. dürfen.
Ja gut, LG ist ja ein Koreaner. Ne? Also.
Ja, je nachdem, wo der Algorithmus... Egal. Hatten wir schon. Alles gut.
Also wie gesagt, LG, genauso wie Samsung mit Heimat Korea, die haben da natürlich nichts zu befürchten, was diese chinesische Geschichte mit den USA angeht.
China.
Die sind da ausgenommen.
It's not from China.
It's not China. No. Noch eine Geschichte vom A. iOS 14.2, also quasi die neueste Softwareversion, ist im Public Beta angekommen, also in der öffentlichen Beta-Phase, und hat eine Integration bekommen, weil Apple ja den Musikerkennungsdienst Shazam gekauft hat, so klammheimlich, vor einiger Zeit. Das hat kaum einer mitgekriegt. Ja. Apple hat Shazam gekauft. Und Shazam wird ins Kontrollzentrum integriert. Das heißt also,
ganz klar, mit einem in der Nutshell ist Shazam, für die diesen nicht
Shazam kennen, kannst du kannst du bei jedem Musikstück vor einen Lautsprecher halten und Shazam sagt dir, ich muss mehr Alkohol trinken, eindeutig, sagt dir, wie das Lied heißt.
Shazam sagt dir.
Ja.
Shazam. Ja, nee, ist echt lässig. Gibt's auch schon ewig, funktioniert auch schon ewig lang, richtig gut.
Und richtig gut, genau. Also die können teilweise wirklich mit Ausschnitten von 5-6 Sekunden schon einen Song erkennen, was echt großartig ist. Also
muss ich mir vorstellen, was da wieder für eine Datenbank dahinter steht und das dann in mehr oder weniger echt. Ein
saugeiler Algorithmus halt, ne? Aha. Für die Erkennung. Ne?
Ja, aber es ist halt ja, und für Apple
integriert ihn jetzt ins Kontrollzentrum.
Ich mein's fertig. Weil jeder kennt diese Situation, du hörst im Radio ein Lied, findest du gut, gefällt dir, und sagst, ja, wer ist denn das, weißt du das? Nein, weiß ich auch nicht. Also Handy kurz rausholen, Shazam starten und dann weißt du innerhalb von ein paar Sekunden im Normalfall, was das ist und Interpret und alles mögliche. Ist supi. Und das gehört jetzt auch Apple, da schau her, ist auch an mir vorbeigekommen.
Ja.
Und wird jetzt ins Kontrollzentrum integriert. Okay. Für iOS. Ne,
Kontrollzentrum
also für
ist ja
die
das
Mobilgeräte.
Ding. Genau. Oder
für die Handys.
Also iPad. Ne, ja, auch iPads und Co. Also alle iOS.
Ja, am Desktop macht es keinen Sinn.
Nicht wirklich viel. Ne? Und Kontrollzentrum, da hat man sich ja mittlerweile dran gewöhnt, ne? Einmal kurz runterziehen bzw. hochziehen, je nach Modell, und dann habe ich meine kleinen Buttons, Taschenlampe, Helligkeit etc. Und da kann ich dann mir meinen Shazam-Button.
Das hinlegen. Ist nämlich tatsächlich die größte Krux bei Shazam. Ich habe es eben so schön beschrieben, den Use Case, was heißt es auf Deutsch, das Einsatzszenario.
Das Benutzerszenario, ja.
es funktioniert super. Das typische Problem ist, dass man feststellt, ich mag dieses Lied und dann stellt man fest, es interessiert mich, wer es spielt. Dann fragt man, wer ist der Interpret. Da hast du dann schon mal die Hälfte des Songs hinter dir. Und dann kommt die Entscheidung, okay, und dann geht das Gewische auf dem Handy los, so, fuck, wo ist die Shazam-App? Und bis du die dann gestartet hast, ist manchmal schon das Lied vorbei.
Song vorbei, ja.
Und von daher Integration ins Kontrollzentrum, nice, ja, da hast du jetzt mit zwei Tasten drücken, zack, zack. Und dann läuft das und dann kannst du es dir wahrscheinlich über Apple Music anhören. Ich bezweifle, dass
ja,
da...
Nicht bloß Apple Music tatsächlich ist im Shazam und ich denke, das wird Apple auch so schnell nicht ändern. Links zu allen großen Musikstreaming-Diensten integriert, um...
Das heißt, ich kann auch Spotify.
Du kannst dann auch Spotify, genau. Ne? Anklicken.
Okay.
Ich denke, das wird auch Apple so schnell nicht ändern. Natürlich ist Apple Music bevorzugt, logisch. Ich denke mal, gerade wenn das Ganze aus dem Kontrollzentrum heraus passiert, muss man mal schauen, ne, wie das dann genau funktionieren wird. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil tatsächlich sich mein 14.2 Beta erst hier kurz vor der Aufnahme auf meinem Beta-Phone installiert habe. Deswegen habe ich noch keine Zeit gehabt, das auszuprobieren. Ein ziemlich cooles Feature ist die Lupe im iOS. In den Bedienungshilfen. Mit der Lupe kann ich die Kamera ziemlich extrem zoomen, also größer als es die Kamera-App mir sogar ermöglicht, und kann mir damit Texte oder so, wenn ich schlecht sehen kann oder wenn ich teilblind bin, kann ich mir dann einzelne Buchstaben groß auf dem Bildschirm anzeigen lassen und solche Geschichten. Das ist ja so ein ziemlich nützliches Feature. Und diese Lupe bekommt eine Funktion, die Entfernung von Personen um mich herum feststellen kann. Weil wenn ich schlecht sehen kann, kann ich ja eventuell Entfernungen nicht abschätzen. Und dann habe ich das Smartphone, dann kann ich das hochhalten, dann kann ich sehen, wie weit ist der von mir weg. Ne? In Zeiten von Social Distancing und 1,50 Meter Mindestabstand vielleicht ja noch so eine nützliche Funktion, die oben drauf kommt. Hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, fand ich ganz witzig. Deswegen ja, wollte ich das mal kurz noch ansprechen.
Ja, ist nett. Ich hab in der Zwischenzeit Shazam gecheckt und tatsächlich ist wie erwartet erstmal alles mit Apple Music verknüpft. In den Einstellungen hat man aber auch die Möglichkeit, mit Spotify zu connecten. Und das hat jetzt wirklich mit 2, 3 Klicks oder Tipps funktioniert. Und jetzt muss ich es halt mal im echten Leben austesten, aber es wirkt so, als ob das nicht ausschließlich auf Apple Music gemünzt wäre. Ja. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Shazam mit Spotify synchronisieren und dann behaupte ich einfach mal, geht das auf beiden Plattformen. Das ist kleiner.
Das, wenn du es synchronisierst, dann werden halt die abgerufenen Songs direkt in deine Spotify-Playlisten integriert. Aha. Ja. Und dann hast du das direkt dort abrufbar in deiner Spotify-App.
Ja. Und ist Freeware nach wie vor. Also absoluter App-Tipp für alle, die Shazam, Shazam bisher noch nicht auf ihren Handys haben. Holt es euch.
Z-A-M, ohne H.
S-H-A-Z-A-M. Ja, Shazam. Guckt in die Shownotes, da steht's.
Keine Ahnung. Vielleicht hast du gar kein Haar dazwischen gesagt und ich habe es jetzt einfach reingedichtet.
Du musst auch immer ein Haar in der Suppe finden, oder?
By the way, sind halt auch Hinweise aus dem iPhone, aus dem iOS 14.2 Beta aufgetaucht, dass das iPhone 12 keine verkabelten Kopfhörer mehr mitgeliefert hat. Also das heißt, es wird wohl wirklich im Karton nur noch das Telefon mit einem USB-Kabel liegen, ohne Ladeadapter, ohne Kopfhörer.
Und wer will, kann sich das Originalzubehör für 30 Euro schießen.
Genau, oder halt auch nicht, weil, wie gesagt, tatsächlich, es wird ja mittlerweile immer weniger benutzt, ne? Wenn ich nur alleine hier an meinen lieben Carsten denke.
Ja, ich frage mich bloß gerade, werden dann diese 30 Euro auch auf den Preis nachgelassen?
Wahrscheinlich. Das ist ja schwer zu sagen, weil tatsächlich ist es ja so, dass auch aufgrund steigender Rohstoffpreise und Währungsgeschichten und so weiter, das heißt auch die Einkaufspreise für Apple generell alle etwas teurer werden. Das ist einfach so. Punkt. Ne, da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Das heißt, es wird alles etwas teurer. Und dementsprechend, wenn Sie das neue Telefon zum gleichen Preis des alten anbieten mit dem reduzierten Lieferumfang, dann ist es faktisch so, dass das Telefon eigentlich günstiger ist.
Inflation mit reingerechnet. Ich glaube, das können wir jetzt so oder so sehen. Wir werden das eh zahlen, egal ob mit Zusatzzubehör oder ohne. Hilft dir nichts, ja, macht ja keinen Unterschied.
Und nur weil wir hier gerade in Europa so gesegnet sind, dass wir 0% Inflation haben, heißt das lange nicht, dass der Rest der Welt genauso aussieht. Ja, also wie gesagt, man braucht sich nur Rohstoffpreise angucken, man braucht sich nur angucken, wie sich Kupfer gerade entwickelt, wie sich Platin gerade entwickelt. Das sind nun mal massive Komponenten, ne? Kupfer, Platin in den Telefonen. Das wird da um uns rum in unserer Europablase wird alles deutlich teurer.
Ja, deshalb steigen unsere Gehälter ja auch in gleichem Maße. Das ist das Beruhigende daran.
Ja, wir haben ja keine Inflation, also brauchen wir auch keine steigenden Gehälter.
Nee, braucht keiner. Das ist auch nicht gut für unser Land.
Der geneigte Hörer sieht mein Grinsen nicht. Das ist böse.
Der geneigte Hörer.
Ja, der Gadgetfunk, euer Satire-Podcast Nummer 1.
Das kleine therapeutische Gespräch. Egal, es kommt noch, ich gucke gerade in unsere Shownotes, wir haben hier noch jede Menge weitere Hardware. Können wir ganz schnell durchrasen, finde ich. Finde ich jetzt ja, alles für ja, sich ja, nicht, wirklich, nicht wirklich spannend.
Nicht wirklich viel, aber nice. Lenovo, neue ThinkPads, und zwar zwei ganz besondere neue ThinkPads, ein X1 Nano, ein 12,5 Zoll Gerät mit neuester Intel-Prozessor-Generation, mit knapp einem Kilo, etwas unter einem Kilo Gewicht, also ein echtes Sub-Notebook quasi. Etwas kleiner als ein DIN A4-Blatt mit einem nicht 16:9, sondern 16:10 Bildschirm. Das heißt also, ich habe mehr Platz in der Höhe, was sehr praktisch zum Arbeiten ist.
Und jetzt kommt's. Nächstes Feature. Jetzt kommt's nämlich. Ja, OLED-Display und Stift.
Ja, genau. Nee, das ist das Fold. Das ist das Fold, nicht vermischen. X1 Fold, kommen wir gleich zu. Ich bin noch beim X1 Nano. Das Besondere beim X1 Nano wird sein, dass das Ding eine durchschnittliche Akkulaufzeit von 17 bis 18 Stunden hat.
Das ist krass.
Aufgrund der neuesten Intel-Prozessor-Generation tatsächlich. Also da müssen wir mal gucken, was jetzt dann wirklich bei den echten Messungen rauskommt. Aber so kann man grob vermuten. Weil das Intel-Referenzdesign, auf das das basiert, hat eine Akkulaufzeit von echten 24 Stunden. Also, jep, da tut sich gerade mächtig was. Und mag AMD so coole Prozessoren bauen und haben, wie sie gerade bauen und haben, aber Intel hat, was Stromsparen angeht, trotzdem noch die Nase vorn. Da kommt eine AMD noch nicht dran. Wie gesagt, Desktop, anderes Thema, aber im mobilen Bereich hat Intel noch die Nase vorn in dem Bereich. Und das X1 Fold, das ist das andere neue Gerät und das ist richtig spacig, weil das ist ein riesengroßes OLED-Display zum Aufklappen. Zusammengeklappt auch nur so ein 12 Zoll, 13 Zoll Formfaktor, also relativ kompakt. Klappe ich das auf, habe ich aber einfach nur im großen Bildschirm und das kann ich halt so nutzen, dass ich quasi den unteren Bereich als Touch-Tastatur oder Stifteingabebereich oder ähnliches nutze oder ich kann es halt ganz aufklappen und habe dann einen großen Breitbildbildschirm, den ich so tabletmäßig vor mir habe. Und das Ganze mit einem OLED-Screen, mit einem flexiblen OLED-Screen, das heißt also auch eine irre hohe Helligkeit und Schwarzwert, mit dem ich dann also auch richtig geil Video gucken kann zum Beispiel oder so. Also cooles Teil und das gibt's ab Ende Oktober zu kaufen. Ne, da wurde schon lange drüber geredet und viel erzählt darüber ist, und andere. Ja,
ist bald.
Ja. Ne, und andere Hersteller haben auch schon so was Ähnliches mal vorgestellt auf Messen etc. pp. Aber Lenovo hat es wirklich jetzt hingekriegt, die Dinger wirklich benutzbar zu machen und haltbar zu machen. Die haben in den letzten Monaten sehr stark noch dran gearbeitet, noch Designs verändert und so weiter, weil sie da Demo-Geräte an Tester verteilt haben, das Feedback davon genommen haben, den Klappmechanismus sogar noch verändert haben aufgrund des Feedbacks. Also die haben da noch richtig, richtig hart dran gearbeitet und das Ding kommt jetzt Ende Oktober kaufbar auf den Markt.
Aber jetzt sag's.
Frag mich nicht nach dem Preis.
Was soll ich denn dir sagen?
Ja, bitte.
2,8 aufwärts.
Ja, zu erwarten, ne?
Das ist knackig.
Aber es ist halt auch ein kleines Monster, ne? Also
für das Fold. Wohlgemerkt. Ja, ja. Ne? Mhm. Ich schaue gerade, was kostet das Nano? Steht hier gar nicht.
Das Nano wird ab 1300.
Ja, das starten. Ist deutlich günstiger. Das Fold ist eine Liga für sich.
Aber beim Nano halt genauso wie bei allen anderen X-Serie ThinkPads schon immer gewesen. Für ein richtig gut ausgestattetes Gerät zahle ich roundabout 2100 Euro, 2100 Euro. Das ist einfach so. Wenn ich halt eine entsprechende Ausstattung haben will.
Ja, und wenn du auf ein MacBook gehst, dann bist du in der ähnlichen Preiskategorie bei 13 Zoll.
Ja, ja, definitiv. Vor allem bei identischer Ausstattung dann. Ne? Also, wo wir dann halt über eine Terabyte SSD reden und solche Geschichten. Ne? Und einen entsprechend potenten Prozessor.
Ja. Ja. Nice.
Also, da wird ja immer gerne geschimpft über Apple und deren Preise, aber wenn man halt wirklich.
Ja, das ist das Gleiche bei den Smartphones. Anfangs hat sich jeder über die Preise mokiert und siehe da, was kosten die vergleichbare Premium-Geräte mittlerweile? Ja. Sind nicht mehr viel günstiger. Also, Apple ist das als Preistreiber nicht mehr wirklich auffällig.
Ja. Nicht wirklich. Klar habe ich immer noch auf gewisse Ausstattungskomponenten und das kann man halt nicht widersprechen, gerade bei den Notebooks und Rechnern von Apple, wenn ich da gewisse Upgrades mir bestelle, einen gewissen Apple Tax, also eine Art Apple Steuer drauf auf den Preisen, ist nicht wegzudiskutieren. Aber da reden wir halt auch über Komponenten, die sich sowieso nur Leute bestellen, die es erstens haben und die sich diese Aufpreisoptionen bestellen, weil sie es auch aus beruflichen Gründen brauchen, zum Beispiel, weil sie halt als Mediengestalter damit ihr Geld verdienen und so weiter. Also die machen das schon nicht ganz umsonst so, wie sie es machen. Also das ist schon ganz geschickt, was
Apple Rollen macht. Sollte man sich halt nicht unbedingt nachkaufen. Okay.
Running Gag. Der wird nie ausrollen.
Nein.
Oh. Der Gag.
Oh. was Lenovo kann Medion auch? Nee, nicht ganz so. Aber Medion hat sich jetzt auf den Edu-Bereich konzentriert und schmeißt jetzt 4 Notebooks mehr oder weniger raus. In der Preisklasse unter 500 Euro. Finde ich von der Strategie her sehr begrüßenswert, dass nämlich dieses ganze Thema Digitalisierung, Schule auf die Weise ein bisschen unterfüttert wird. Wollen wir die jetzt alle 4 vorstellen? Sie haben ein 2-in-1 Notebook Vor- und Grundschüler vorgestellt, Kostenpunkt 440 Euro. Es ist ein bisschen runtergespeckt, dafür halt sehr auf Neudeutsch ruggedized, was heißt das?
Stoß und so weiter geschützt, also ein bisschen mit Gummi drumrum und so weiter und so fort. Das kann halt auch mal eben auf den Boden fallen, ist nicht gleich kaputt. Mhm. Ne? Von der technischen Ausstattung sind die Geräte, aber da greife ich jetzt eigentlich vor, sind die Geräte alle so ein bisschen an der Grenze. Also das heißt, das sind alles Geräte, die so in 2 Jahren ein Upgrade benötigen. Also,
hängt von der...
Aber für den Preis...
Aber wir reden von Edu und da musst du dann auch berücksichtigen, wie schnell... upgraden unsere Bildungsträger ihre Software dahinter etc. pp.
Ja, aber genau das könnte das Problem werden, dass die Geräte einfach gar nicht das durchhalten. Also ich kann mich da an eine Geschichte, die ist jetzt schon einige Jahre her, aus dem Kreis Gütersloh erinnern, die in der Ausschreibung für Notebooks für ein Gymnasium gemacht haben. Und das ging lange hin und her und am Ende sind sie auf einen Toshiba Satellite gelandet. Da war Toshiba noch eine Marke im Notebook-Bereich, ja, mittlerweile ja abgetaucht und verkauft Toshiba den Notebook-Bereich. Aber ein Toshiba Satellite, was halt wirklich ein sehr robustes Gerät war, mit einer relativ hochwertigen Ausstattung, mit dem Ziel am Ende tatsächlich, das sind Geräte, die schaffen wir jetzt an, die sollen die nächsten 7 Jahre überstehen. Und das hat auch funktioniert. Das hat super funktioniert. Und die sind sogar, die haben die irgendwann nach 6 Jahren dann sogar ausgetauscht und die haben die Alt-Notebooks insgesamt sogar noch als Batch für einen Taler verkaufen können. Also, weil sie am Anfang es richtig gemacht haben.
Hängt halt immer davon ab, wer mit dem Projekt beauftragt ist und wie weitsichtig derjenige.
Genau, und was für Berater da mit bei sind und so weiter und so fort. Die haben das damals halt echt kompetente Leute gehabt. Mhm.
Ja, und in dem Zusammenhang, was gibt's noch? Ein Convertible, auch für Schulanfänger gedacht, auch 11,6 Zoll Touch-Display. auch 440 Euro.
Genau. Ein zweites Convertible, ein bisschen besser ausgestattet für 50 Euro mehr, ne?
Das ist das, dieses Uni-Ding. Also, wenn ich jetzt sage Uni-Ding, dann ist es natürlich die Marketing-Klassifizierung von Medion.
Richtig, richtig. Für Studierende und Co., ja. Mhm. Genau. Und noch eins für Gymnasien und Co. als robustes Notebook, ne?
Ja, nicht mehr ganz so rugged.
Genau, für 340 Euro. Das ist natürlich eine Preiskampfansage. Und das wird natürlich die ein oder andere Schule definitiv preislich sehr, sehr anlachen. Ja, gucken wir mal, was da so passiert. Aber immerhin nice.
Das Interessante finde ich eigentlich diese strategische Ausrichtung auf Edu und nicht mehr nur auf Endkunden und Consumer. Also Edu heißt für unsere Hörer, entschuldige, wenn wir da Education natürlich, also für Bildungseinrichtungen. Hammer das auch. Ja, magst du was über Grafikkarten sagen?
Ich habe es noch mal reingeschrieben in die Shownotes. Ich weiß nicht, aber wenn du es jetzt ansprichst, dann muss ich es natürlich erzählen. Es ist gerade ein riesen Tohuwabohu im Netz bei den Gamern und den ganzen Nerds, was die neue Nvidia-Grafikkartenserie, die RTX 3000-Serie angeht. Und hier im Speziellen die Modelle RTX 3080 und 3090, weil es passiert ist oder aufgetreten ist, dass einige dieser Grafikkarten im Betrieb abgestürzt sind unter Last. Und was sich schon mal herausgestellt hat, ist, dass diese abstürzenden Grafikkarten alle sogenannte OC-Varianten sind, also Overclocking-Varianten, also die nicht mit dem Standard-NVIDIA-Takt laufen, sondern mit einem erhöhten Turbo-Takt ab Werk. Und diese abstürzenden Grafikkarten, die haben alle...
Vielleicht will man eine Band aufmachen, Marian, dann haben wir hier den
die abstürzenden Grafikkarten.
Bandtitel, vielleicht sogar auch einen Sendungstitel.
Die abstürzenden Grafikkarten. dass diese alle eine Kondensatorkonfiguration unter dem GPU-Chip haben, der etwas sparsamer ausfällt. Also das heißt, da sind nur sechs größere Kondensatoren angebracht, statt vier große und dann nochmal 10 kleine Kondensatoren. Das ist mittlerweile aufgefallen. Und ein weltweit populärer deutscher YouTuber, der Bauer, nennt er sich, mit 8 geschrieben, statt einem B eine 8, hat das Ganze ausprobiert mit einer RTX 3090 sogar, die diese Konfiguration der 6 Kondensatoren auf der Unterseite hat und hat 2 aus der Mitte ausgelötet und dafür die 10 Mini-Kondensatoren eingelötet und das Ganze ausprobiert und tatsächlich festgestellt, die Karte lief nach dieser Modifikation mit einem höheren Takt. Nun ist sich aber die Expertenwelt, anders als die Foren da draußen, wo das gerade heiß diskutiert wird, einig, dass das eigentlich kein Fehler von Nvidia ist, sondern eher man den Herstellern zuschreiben muss, die quasi diese Grafikkarten mit dieser Nvidia GPU herstellen und dann gewisse hohe Taktraten ansetzen, die so eigentlich nicht in der Spezifikation sind von den GPU-Chips. Das wird mega heiß diskutiert. Und wie gesagt, also es ist auch nicht so, wie mancher dann schreibt, ja, wenn man das modifiziert, dann kann man viel höhere Taktraten erreichen. Das ist vollkommener Humbug. Ich kann nicht viel höhere Taktraten erreichen, sondern wir reden hier über einen Taktratenunterschied, der liegt bei 10, 20 Megahertz. Also wir reden über eine Grafikkarte, die typischerweise mit 1700 Megahertz läuft. Und dann reden wir über einen Unterschied von 1900 zu 1920 Megahertz. Also ja.
Ich höre und staune. Womit ihr eure Zeit verbringt, ist echt spannend.
Ich sag dir das. Vor allen Dingen die Diskussion dahinter ist halt mega spannend, weil diese Karte wurde ja im Vorhinein über den Klee gelobt, weil sie ja für den Preispunkt eine irre hohe Grafikleistung bietet. Ne? Und dann wird jetzt da so einer Kleinigkeit einen Riesenskandal gemacht. Ne? Also es ist schon, ja, ist schon crazy. Wir leben in einer crazy Welt.
Ich muss mir das auch angewöhnen, einfach mal ein paar Kondensatoren auslöten und auszutauschen und mache ich viel zu selten. Aber in puncto Crazy World kann ich dir nur recht geben. Und das betrifft High-End-Grafikkarten genauso wie ja das tägliche Leben.
Mhm. Politisches Schauspiel in der US und A.
Wollen wir da nochmal kurz rein? Oh, habe ich es noch offen? Nein, ich habe es nicht mehr offen. Mystikus.
Ach, Gott sei Dank.
Ihr habt Glück gehört. Glück gehört, Glück gehabt. Oh Gott.
Glück gehört, ja, das ist sehr gut.
Ihr habt das pure Glück gehört. Nee, ist auch besser so. Da haben wir schon wieder mal viel zu viel Zeit drauf investiert.
Oh. Ja, nu.
Ja, natürlich.
Ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Ne? Ist halt so. So. Ja. Mein lieber Carsten.
Ich bin immer noch ganz geflasht von deinen Megaherzen.
Doppelherz.
Herz kommt auch. Jo. Aber dann machen wir mal wieder die Tür zu. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, bei der nächsten Apple Keynote auf jeden Fall wieder im Livestream dabei zu sein. Man munkelt, die ist am 13., was der übernächste Dienstag wäre.
Genau. Das ist so der Munkeltermin. Nächste Woche werden wir, also wenn die am 13. stattfindet, dann werden wir nächste Woche Mittwoch mehr wissen. Spätestens.
Ja, genau. Jetzt schon mal, weil das hat richtig Spaß gemacht da mit diesem Facebook-Kommentieren. Mal gucken, das kann man bestimmt noch besser machen und häufiger. Und ansonsten bleibt mir nur wie immer der Aufruf, kommentiert gerne. Alle iDevices-Hörer sind aufgerufen, bitte gerne mal bei iTunes ein paar Herzchen zu hinterlassen, weil das unser Projekt in dieser Zeit, wo Podcasts wie Pilze aus dem Boden schießen, so ein bisschen visibler macht. Und damit wäre uns geholfen. Ja,
du hast das übrigens vergessen am Anfang zu sagen, ne? Weil wer bis jetzt zugehört hat, der hat uns eh schon abonniert. Also.
Und wer es bis hier durchgehalten hat, macht es ab sofort. Ne, am Anfang hast du mich da mit deinem Politiktheorien zu stark abgeholt und abgelenkt.
Aha. Mhm. Dabei warst du doch derjenige.
Ich bin komplett unpolitisch und desinteressiert und sollen die doch da hinterm Teich machen, was sie wollen.
Ich möchte mich dazu im nächsten Meeting mit dir abstimmen.
Nächsten Meeting?
Ja.
Okay, ich freue mich auf unser nächstes Meeting. Gut, with that said, mir fällt nichts mehr ein. War schön.
Ja, ebenfalls. Angenehme Tag, Nachtruhe, je nachdem, wann ihr uns dann gerade hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund. Bis bald.
Tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.